Dieser Podcast wird präsentiert von finpack.ch, die einfach moderne Geldanlage für Erspartes, Erbschaft und Kapitalbezug.
NZZ Akzent.
Thank you very much, everybody.
Das ist, also man kennt die Stimme natürlich, Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Oktober im Madison Square Garden in New York. Und er genießt es da, vor seinen Fans aufzutreten. Er wird auch bejubelt. Er spricht über seine Lieblingsthemen, Migration, damals noch Kamala Harris. Und an einer Stelle kommt er plötzlich auf seinen Vater zu sprechen.
My father's looking down on me right now. He's a tough guy, but he was like legit. And I know my mother's in heaven. I'm not 100% sure of my father, but it's close.
Also sein Vater sei ein tough guy und er sei sich nicht sicher, ob er auch im Himmel sei. Und die Leute lachen da. Alain, du meinst jetzt aber, das ist nicht nur einfach ein Witz.
Nein, ich glaube, da steckt tatsächlich mehr als ein Funken Wahrheit drin. Also Trump ist hier, zeigt hier eine seltene Selbstironie, muss ich sagen. Aber sein Vater war wirklich kein besonders netter Mensch. Er war ein knallharter Unternehmer und das ließ er seine Kinder, insbesondere seine Söhne, spüren. Und es deutet einiges darauf hin, dass das, was Trump heute ausmacht, sein Politstil, sein Umgang mit den Gegnern, viel mit seinen Problemen, mit seinem eigenen Vater zu tun hat. Den sogenannten Daddy Issues.
Und du gehst jetzt sogar noch einen Schritt weiter und sagst, Trump ist da nicht der einzige mächtige und einflussreiche Mann dieser Welt, der unter einem soziopathischen Vater gelitten hat. Da gibt's noch mehr.
Ja, wir haben einfach neben Trump Elon Musk angeschaut und Javier Milei. Und wir haben festgestellt, dass es wirklich bemerkenswerte Parallelen gibt. Sie teilen mit Trump nicht nur dieses radikale Denken, sondern sie haben alle auch ein Vatertrauma.
Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei. Alle drei litten unter soziopathischen Vätern, die sie psychisch oder physisch misshandelten. Das erkläre in Teilen ihren Drang, die Welt radikal umzupflügen, ist Redaktor Alain Zucker überzeugt. Ich bin Antonia Moser. Alain, all diese mächtigen Männer, sagst du mir, haben Daddy-Issues. Klingt noch gut und catchy, muss ich sagen. Ist das eine Ferndiagnose, die du da machst?
Also ich möchte vielleicht festhalten, ich mache keine Ferndiagnose. Das wäre viel zu vermessen und also bin ich sicher nicht der Richtige. Was ich probiert habe, ist zu beschreiben, was war, wie sie aufgewachsen sind und was sie selber über ihre Väter sagen. Mhm. Und das Zweite, was man auch noch einschränkend sagen muss, es gibt ja x Möglichkeiten, wieso jemand wird, wie er wird. Das mit den Vätern ist einfach ein Treiber. Es gibt noch ganz andere Sachen wie Umstände, Bezugspersonen und so weiter. Aber wenn man jetzt die Väter anschaut, da sind die Probleme schon sehr gut dokumentiert. Es gibt Biografien, wo das ausführlich besprochen wird. Trumps Nichte hat ein Buch darüber geschrieben. Also das ist nicht eine Ferndiagnose von mir.
Also fangen wir gleich mal bei Trump an. Wo sieht man denn bei ihm solche Daddy-Issues, also diese Problematik?
Ich bezweifle, dass er selber als ein Problem sieht. Aber seine Nichte, Mary Trump, die mit ihm aufgewachsen ist, die Tochter seines älteren Bruders ist. Sie ist Psychologin und sie hat eben ein ganzes Buch darüber geschrieben, über seine psychologischen Defizite. Mhm. Und sie bringt zum Beispiel in ihrem Blog ein Beispiel von einer Wahlveranstaltung im Oktober, die eigentlich normal lief und da gab es zwei medizinische Notfälle und da zwei Leute fielen da in Ohnmacht. Mhm. Die ganze Veranstaltung kam etwas ins Wackeln. Dann hat Trump einfach radikal beschlossen, er hört jetzt auf mit der Fragerunde.
Let's not do any more questions. Let's just listen to music. Let's make it into our music.
Let me hear that. Und hat gesagt, lasst Musik laufen. Und dann hat er wirklich fast 40 Minuten lang stand er auf der Bühne und hat einfach ein bisschen geschunkelt zur Musik.
So play YMCA. Go ahead. Let's go nice and loud. Here we go,
von YMCA bis zu Halleluja. Und er schaute dann etwas entrückt in die Runde und einfach, er ließ wie diese Negativität, die ließ er nicht zu.
Also eben anstatt abzubrechen oder auf die Vorfälle irgendwie einzugehen, hat er irgendwie abgelenkt.
Genau, ich glaube, es ging auch darum, dass er es nicht aushielt, das Negative, oder? Mhm. Trump, grundsätzlich, da läuft alles gut. Da gibt es keine negativen Entwicklungen. Das sagt ja dann auch, dass er eben diese Negativität oder die Kritik nicht aushält. Mhm. Und da entweder verdrängt er es, oder? Ist alles bestens, rosa Welt, oder er lenkt ab oder er greift an. Also dann ist er dann auf der Tough Guy, wo dann einfach gleich die Maschinenpistole hervorholt.
Und was hat das jetzt mit dem Vater zu tun?
Das hat mit der Familiensituation zu tun. Als Donald sehr jung, ein kleines Kind war, so 2-3 Jahre alt, erkrankte seine Mutter ziemlich schwer. Und von da an war wieder Vater die dominante Person in der Familie. Und der Vater ist schon eine schwierige Persönlichkeit. Also das ist ein knallharter Immobilienunternehmer, muss ich das auch vorstellen, in New York zu der Zeit. Da war Empathie ein Luxusgut, sagen wir mal. Und das hat er auch in die Familie getragen. Er war ein Eisschrank, er hatte auch Freude daran, die Leute niederzumachen. Vor allem noch den älteren Bruder, der litt noch mehr als Donald. Und es gibt ein Beispiel, als die Mutter wirklich fast gestorben wäre, hat er den Kind gesagt, die Ärzte sagen, ja, sie schafft es wahrscheinlich nicht. Und hat aber dann gesagt, ihr müsst morgen trotzdem zur Schule.
Also herzlos?
Herzlos. Er hat das gar nicht, das gab es für ihn gar nicht. Dieses Mitgefühl war für ihn eine fremde Kategorie, das war wie von einem anderen Planeten. Und Mary Trump sagt selber ja auch was dazu.
Cruelty was a currency in my family. Kindness was considered weakness.
Also Grausamkeit war die Währung, Freundlichkeit eigentlich einfach eine Schwäche. Ist hart.
Mary nennt ihn einen Soziopathen. Der Psychoanalytiker Jürg Acklin spricht von psychischer Gewalt. Am Schluss waren diese Kinder einfach diesem Vater ausgeliefert. Und das Schlimmste ist dieses Gefühl, dass man wie selber schuld ist, oder dass man diese Scham.
Also selber schuld, dass der Vater so kalt ist. Irgendwie.
Ja, dass man das eigentlich verdient, dass er so ist. Und dann, ich glaube, dieses Schamgefühl, das sagt Acklin, ist wirklich das, was die Kinder dann ein Leben lang prägt.
Und dann wird Trump dann eigentlich genauso, also kopiert ihn? Oder was ist da die psychologische Erklärung?
Jürg Acklin spricht hier von einer Identifikation mit dem Aggressor, so heißt das im Fachjargon. Und da geht es darum, das ist eine Strategie, um nicht unterzugehen, um nicht kaputt zu gehen, glorifiziert er den Vater. Also er macht das ihm eigentlich gleich, um ja nicht mehr in diese Situation der Ohnmacht zu kommen und ja keine Schwäche zuzulassen. Und das hat für ihn sehr gut funktioniert. Und Mary Trump hat das auch noch mal ganz genau beschrieben.
That my grandfather found very useful. Donald's bullying, his grandiose sense of himself.
Also hier sieht man ja, wie Mary sagt, Donald dieses, sie nennt es Bullying, das ist eigentlich ein englisches Wort für Mobbing, wie er die anderen zur Schnecke macht. Und das hat den Vater sehr beeindruckt, weil er fand, der ist jetzt so tough wie ich, der kann dann irgendwann in meine Fußstapfen treten.
Ist das die einzige Überlebensstrategie, also einfach den Vater zu kopieren?
Nein, natürlich nicht. Es kommt extrem auf die Umstände an. Es sind ja auch nicht alle gleich traumatisiert von so einem Vater. Das kommt extrem auf die Bezugspersonen an, die noch da sind. Also Trump hat eben keine emotional präsente Mutter. Das ist, glaube ich, fast schon der entscheidende Punkt. Das kann aber auch ein Großvater sein, ein Lehrer oder was auch immer. Die Umstände, die persönliche Disposition sind entscheidend. Zum Beispiel Elon Musk reagierte ganz anders auf seinen soziopathischen Vater als Trump.
Wir sind gleich zurück.
Kennen Sie das? Plötzlich Geld auf dem Konto aus Ersparnissen, Erbschaft oder aus der Pensionskasse? Ihre Hausbank ist zu teuer und zu kompliziert? Entdecken Sie finpact.ch. Online in nur 4 Minuten erhalten Sie Ihren kostenlosen Anlageplan. Wir freuen uns, Sie persönlich zu begleiten. Jetzt unverbindlich ausprobieren auf finpact.ch.
Alain, du hast Elon Musk erwähnt. Er reagiert anders auf seinen soziopathischen Vater. Was ist denn seine Geschichte?
Elon Musk ist in Südafrika aufgewachsen, so im späten Apartheid-Regime. Also das war geprägt von Gewalt. Und seine Eltern ließen sich relativ früh scheiden und er zog zum Vater. Und der Vater war ein Ingenieur, aber auch ein Fantast und ein sehr spezieller Typ. Und Elon hat das auch beschrieben. Vielleicht hören wir uns das kurz an, was er über seinen Vater sagt.
It was very violent. It was not a happy childhood. My father has this
serious issues.
Das Leben mit dem Vater war wie auf einer Achterbahnfahrt. Ein Tag war er witzig, lustig, sehr inspirierend. Am anderen war er wirklich sehr düster. Und dann hat er seine Kinder einfach so stramm stehen lassen, hat ihnen die Welt erklärt und sie mussten einfach zuhören. Und da einmal kam Elon, der selber ja von sich sagt, dass er Asperger hat, von der Schule nach Hause, also wurde verprügelt, fast schon spitalreif. Und der Vater rastete total aus und gab ihm die Schuld an allem. Und der Bruder saß daneben, hat später gesagt, das sei das Schlimmste gewesen, was er je erlebt hat, wie sein Vater so ohne jegliches Mitgefühl seinen älteren Bruder Elon fertig gemacht habe.
Ist auch brutal. Wie reagiert Elon Musk jetzt darauf?
Elon Musk wartet, bis er 17 ist und dann ergreift er die Flucht.
Okay.
Er wandert nach Kanada aus, wo seine Großeltern mütterlicherseits herkommen. Dann zieht er in die USA, sein Bruder kommt nach, er gründet seine Firmen. Und also man kann das schon als Küchenpsychologie deuten, aber es gibt schon sehr viele Fälle, die zeigen, dass so ein Erlebnis dann auch dazu führt, dass es darum geht, den Vater zu beweisen, dass man es halt kann. Der Vater hat ihn wirklich immer niedergemacht, hat ihm auch gesagt, als er nach Amerika ging, also nach Kanada ging, du, in 2 Monaten bist du wieder da. Also es zog sich wie so durch.
Also dann ist dieser Vater im Falle jetzt von Elon Musk auch irgendwie so ein Karrieretreiber, also pusht ihn eigentlich da immer weiterzukommen?
Ja, also es ist sicher nicht nur der einzige Grund, aber es ist einer der Treiber, ohne Zweifel, also um dieses Loch zu füllen aus der Kindheit. Also solche soziopathischen Väter haben ja, das zeigt die Forschung, führen noch oft dazu, dass die Leute über die Leistungsgrenze hinausgehen, dauerhaft.
Mhm.
Und da sind solche Erlebnisse aus der Kindheit oft ein Treiber. Aber es geht ein bisschen ins Extrem bei Musk, oder? Er erfindet dann wirklich die Raumfahrt neu oder erfindet das Elektroauto neu und so weiter. Das ist dann schon...
Bisschen größenwahnsinnig.
Ja, aber er hat ja auch was gemacht, das sonst niemand gemacht hat. Er hat die Welt auch davon profitiert.
Mhm. Neben Trump und Musk hast du auch noch Javier Milei erwähnt, der argentinische Präsident, der Wahlkampf mit einer Kettensäge gemacht hat und versprach, den Staat zu zerstören. Was hat das jetzt mit seinem Vater zu tun?
Also was wir von Mileis Vater wissen, ist, dass er wirklich gewalttätig war. Er hat seinen Sohn immer wieder verprügelt, körperlich misshandelt. Und es gibt diese Geschichte aus der Zeit des Falklandkrieges, als Milei am Esstisch einfach so spontan sagte, dieser Krieg werde schlecht enden für Argentinien.
Ja.
Das hat den Vater so wütend gemacht, dass er ihn vor den Augen der ganzen Familie verprügelt hat. Die Schwester musste dann noch ins Spital, weil sie sich so aufgeregt hat. Die Mutter hat dann noch Javier die Schuld gegeben. Also er war da ganz, ganz alleine. Und Milei brach die Beziehung zu seinen Eltern ab, nannte sie toxisch, hatte fast bis vor kurzem null Kontakt zu ihnen. Und nur zu seiner Schwester hatte er eine enge Beziehung. Sie ist wahrscheinlich seine engste, gewisse Leute sagen, seine einzige Vertraute.
Mhm.
Statt mit Menschen umgibt sich Milei lieber mit seinen 4 Hunden,
okay,
mit denen er zusammenlebt.
Also Tiere sind ihm offensichtlich näher als Menschen. Aber inwiefern erklärt das jetzt seinen Politikstil?
Das erklärt jetzt nicht alles, was Milei heute macht. Das muss man sagen, es gibt diese direkte Linie nicht. Aber ja, was es erklärt, ist, dass er sich abschottet gegenüber Emotionen, dass er das kann und dass es wie normal ist für ihn. Das macht ihn kaltschnäuzig, aber das macht ihn auch sehr risikofreudig, nicht abhängig von Meinungen und Emotionen anderer Leute. Das heißt, er hat jetzt diese Reformen durchgeführt in Argentinien, die es bis zu einem gewissen Grad wohl brauchte, um diese Inflation zu bändigen. Die anderen haben das jahrzehntelang nicht gemacht, weil sie wussten natürlich, das wird Opfer nötig machen. Milei ist das egal.
Aha. Wenn man jetzt diese 3 Männer anschaut, Milei, Trump, Musk, mit all ihren Unterschieden, ihren unterschiedlichen Geschichten, aber mit diesen Daddy-Issues, was würdest du sagen, gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, also etwas, was die 3 jetzt da verbindet?
Ja, also wenn man solche Väter hat und eben so empathielose Väter und keine Ausweichmöglichkeit, dann ist der Narzissmus, um diese väterliche Anerkennung zu kompensieren, einer der Pole, an denen man sich dann orientiert. Und das kann, muss überhaupt kein Problem sein, weil wenn man Leute überzeugen will, dann hilft es selber sehr, von sich überzeugt zu sein. Mhm. Also Narzissmus ist weit verbreitet, insbesondere in Chefetagen von Firmen und in der Politik und so weiter. Schlecht ist nur, wenn es dann krankhaft wird und in einen Größenwahn kippt. Wenn es nur noch darum geht, dieses Loch zu füllen aus der Kindheit, also das krasseste Beispiel ist momentan wahrscheinlich Musk, der sich anmaßt, die deutsche Innenpolitik zu verändern und die Geschichte neu zu schreiben. Das geht ja dann so weit, dass er dann behauptet, Hitler sei ein Linker gewesen, gegen jegliche Evidenz. Also das gehört dann auch dazu, dieses Beugen von Realitäten oder dieses Erfinden von Realität. Mhm. Und das wäre dann doch eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung.
Mhm. Ihn jetzt aber bis jetzt nicht davon abhält, sich weiter einzumischen. Interessant ist ja auch, dass die drei Männer, die wir jetzt angeschaut haben, sich auch persönlich kennen und auch gut verstehen.
Ja, diese gemeinsame Erfahrung scheint sie irgendwie zu verbinden, zusammenzuschweißen. Keine Ahnung, es ist wirklich auffällig. Also meine Musk und Trump haben jetzt wochenlange Bromance in Mar-a-Lago zelebriert. Das konnte die ganze Welt mitverfolgen. Musk und Milley sehen sich als Seelenverwandte, die liken auf X ihre Tweets. Also es ist schon fast wie Teenies. Die Frage ist halt, wie lange es funktioniert. Die Frage mit Musk und Trump, weil das sind zwei solche Narzissten, dass sie es so lange miteinander aushalten, ist eher ungewöhnlich. Im Moment ist das gemeinsame Interesse einfach größer. Also sie profitieren nur in beide. Trump will als großer Präsident die Geschichte eingehen und Musk will die Welt verändern. Da ist das Potenzial schon groß.
Bis es dann vielleicht einmal explodiert.
Genau.
Jetzt aber zum Schluss. Wir haben das schön analysiert, warum diese Männer Probleme mit ihren Vätern hatten. Aber was bringt das jetzt, wenn wir das wissen? Weil sie bleiben ja extrem einflussreiche Persönlichkeiten, Politiker, die die Welt prägen. Wir müssen sie ja trotzdem ernst nehmen.
Ja, eine gute Frage. Es ändert tatsächlich nichts an ihrer Politik und es sollte auch nichts daran ändern, wie wir ihre Politik bewerten. Das hat mit dem nichts zu tun. Es soll auch nichts entschuldigen oder rechtfertigen oder was auch immer. Mhm. Es geht darum, zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Das machen wir bei anderen Ereignissen auch so. Also einen größeren Anspruch habe ich gar nicht. Ich will da niemanden belehren oder so. Und der Nebeneffekt für mich, der positive war, dass ich dann auch darüber nachgedacht habe, wie mein Verhältnis zu meinem Vater war oder wie mein Verhältnis zu meinem Sohn ist.
Und
ja, da habe ich schon vielleicht das eine oder andere gesehen, das ich vielleicht nicht ganz ideal gemacht habe, aber zum Glück sind es, so hoffe ich, nur Details.
Da sind wir froh. Danke vielmals, Alain, warst du da.
Danke, ebenso.
Das war unser Akzent mit Redaktor Alain Zucker. Ich bin Antonia Moser. Bis gleich.